Was zeichnet den Standort Deutschland aus? Wie machen wir Produktion? Da müssen wir natürlich drauf schauen, wie können wir wettbewerbsfähig weiterhin hier im Land produzieren.
Claudia Eckert, hier eben zu hören, ist seit 2025 Präsidentin der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, AKATEC. Sie ist außerdem Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Als AKATEC-Präsidentin navigiert sie zwischen Forschung, Politik und Wirtschaft, wie sie die Innovationspolitik der Bundesregierung bewertet und warum die Wissenschaft in der Verteidigungsforschung umdenken muss. Darüber haben wir mit der Informatikerin gesprochen. Wie funktioniert eigentlich? Was ist ein? Aber warum? Als Pendant zu unserem 15-minütigen Podcast-Format kurz gesagt, nehmen wir uns im Podcast nachgehakt mehr Zeit und gehen verschiedenen Fragen ausgiebig auf den Grund. Hier geht es um Wissen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, von mittelalterlichen Handschriften bis zum Quantencomputing. Mein Name ist Laura Räuber. Ich mache in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften die Podcasts und damit herzlich willkommen zu Nachgehakt. Für das Gespräch hat meine Kollegin Monique Opetz, Redakteurin unserer Zeitschrift Akademie Aktuell, Claudia Eckert an ihrem Lehrstuhl für Sicherheit in der Informatik an der TU München besucht. Und los geht's!
Ihr Büro befindet sich im Gebäude der Mathematik und Informatik auf dem Campus Garching. Der Weg in die erste Etage führt vorbei an einer sogenannten Parabelrutsche. Zwei sehr lange metallene Röhren, die über mehrere Stockwerke aus 13 Metern Höhe schließlich im Erdgeschoss enden. Nach unten gerutscht ist die AKATEC-Präsidentin allerdings noch nie, wie sie uns verraten hat.
Frau Eckert, ich würde gerne etwas persönlich beginnen und möchte Sie fragen, in Ihren vielen verschiedenen Rollen, die Sie einnehmen. Seit letztem Jahr sind Sie Präsidentin der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, AKATEC. Sie leiten außerdem das Fraunhofer-Institut für angewandte und integrierte Sicherheit, ISAC. Und Sie haben den Lehrstuhl für Sicherheit in der Informatik hier an der TU München inne. Wie schaffen Sie das alles? Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Arbeitsreich. Naja, das ist natürlich ganz klar. Das sind ja schon auch verschiedene Aufgaben, die eigentlich normalerweise jeweils einen Hauptberuf darstellen und man das auch hauptamtlich machen kann. Die Aufgabe, die ich seit Juli letzten Jahres noch zusätzlich mit der Präsidentschaft übernommen habe, ist noch eine ehrenamtliche Aufgabe. Da kann ich halt nicht so viel Zeit investieren, wie es eigentlich natürlich wünschenswert wäre, wenn man das hauptamtlich macht. Aber zurück zu Ihrer Frage. Es ist ganz viel natürlich eine Frage der Organisation, aber noch viel mehr ist es die Frage, was hat man an Mitarbeitenden, auf die man sich verlassen kann, mit denen man eben einfach sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten kann, die jetzt auch mitdenken, proaktiv sind und wo man nicht jeden einzelnen Handgriff nochmal wieder hinterher prüfen muss, weil das einfach nicht funktioniert. Und das ist, denke ich, das A und O. Zum einen diese wunderbaren Menschen, um sich versammeln zu dürfen, und das andere ist natürlich auch loslassen zu können und dann auch mal Dinge zu delegieren.
Und gibt es Schnittstellen, gibt es Synergien zwischen diesen Rollen? Also Sie haben auch nicht nur diese drei, da kommen noch wahnsinnig viele andere Sachen dazu. Aber wenn wir uns auf diese drei konzentrieren, wo gibt es Synergien vielleicht auch?
Ganz klar gibt es natürlich Synergien zwischen meinem Lehrstuhl und der Leitung meines Fraunhofer-Institutes. Thematisch ist eben ein Themenfeld. Es geht da um die Cybersicherheit. Es geht natürlich darum, diese Themen hier an der Universität von der Forschung eher grundlegender zu bearbeiten, in der Lehre dann natürlich auch die Studierenden dafür zu begeistern, dass sie dann wiederum Lust haben, bei mir im Fraunhofer-Institut zu arbeiten und da dann eben auch dort eine Verstärkung bringen und vice versa, dass Themen, die wir im Fraunhofer-Institut bearbeiten, da sind über 200 Mitarbeitende, das schwappt natürlich dann auch wieder zurück in die Lehre. Wenn ich unterwegs bin und angefragt bin, was sind die neuen Forschungsthemen, worauf muss man mal schauen, was muss man anschieben, dann sind das natürlich Themen, die in beiden Bereichen eine Rolle spielen und von Bedeutung sind, sodass das dann Mehrwert für beides ist und da eine Synergie natürlich erzeugt wird dadurch. Das Akademien Umfeld ist jetzt nochmal eine andere Thematik. Erstens ist es natürlich die Breite der Technikwissenschaften, die ich da jetzt repräsentiere und unterstütze. Und es ist natürlich rein Politik und Gesellschaft Beratung, während ich hier an der Universität natürlich die Ausbildung, die Forschung vorantreibe und die Technologieentwicklung sehr viel stärker auch am Fraunhofer-Institut. Das reine, also wirklich Politikberatung, die Dinge anzustoßen, Innovationsberatung zu machen, ist dann zwar auch immer irgendwo mit dabei, aber natürlich nicht so prägnant, wie es bei der Akademie ist, sodass ich da halt schon sehe, die Synergien da sind dann eher weniger.
Okay, Akatec, ein gutes Stichwort. Auch wenn es nur ein Ehrenamt ist, haben Sie ganz, ganz große Ambitionen, Motivationen, da Wissenschaft und Wirtschaft mehr zu verknüpfen. Insbesondere das Thema Innovation liegt Ihnen am Herzen, um mehr Innovation in die Wirtschaft zu bringen. Was beschäftigt Sie da gerade in Ihrem Amt als Präsidentin? Was steht auf Ihrer Agenda?
Also es trifft sich insofern wirklich gut. Deshalb bin ich ja auch Fraunhofer-Leiterin seit vielen, vielen Jahren. Übrigens die erste Frau als Institutsleiterin bei Fraunhofer. Weil mich auch dieser, dann Fraunhofer ist ja auch charakterisiert durch den sehr transferorientierten Ansatz von Forschung, dies in die Umsetzung zu bringen, zum Nutzen und Frommen der Wirtschaft. Und das ist ja genau das, was woran es ja doch in Deutschland, gibt es ja genügend Aussagen dazu, Flächen ein bisschen hapert oder wo Sand im Getriebe ist. Wir haben tolle Forschung, aber bis diese Dinge dann auch in einen wirtschaftlichen Erfolg umgesetzt werden, dass daraus auch wirklich Innovation im Sinne Wettbewerbsfähigkeit wird gesteigert, die Marktposition von Unternehmen wird gestärkt oder erstmal geschaffen, dazwischen ist eben ein großes Gap.
Wie kommt dann Akatec ins Spiel?
Deshalb ist das, es ist sowieso ja schon immer Akatec, der Anspruch, die Mission von Akatec gewesen, diese Welten enger zusammenzubringen, dass die Wirtschaft eben sehr viel schneller und stärker profitieren kann von den innovativen, von den neuen, sagen wir mal, neuen Ideen aus der Forschung und das eben dann auch wirklich dadurch dann eben Politikberatung zu machen und aufzuzeigen, was könnten Instrumente sein, diesen Transferweg zu beschleunigen, Hürden abzubauen, bauen und das eben voranzubringen. Und wir haben natürlich jetzt durch die neue Bundesregierung und dem ambitionierten Vorhaben der HTA, der Hightech-Agenda, gibt es da natürlich auch jetzt politischerseits tatsächlich gute Rahmenbedingungen, um genau das, was mir eben wahnsinnig am Herzen liegt, diesen Transfer durch wie auch immer wir es schaffen zu beschleunigen, das wird eben gerade durch die politischen Rahmenbedingungen auch unterstützt.
Das heißt, Sie sind, das höre ich raus, recht zufrieden mit der Innovationspolitik der neuen Bundesregierung, weil es jetzt die Hightech-Agenda gibt, weil es natürlich auch Ihr Thema ist. Oder wo gibt es trotzdem noch Handlungsbedarf? Wo, wenn Sie sagen, es knirscht im Getriebe, haben Sie eben gesagt, an welcher Stelle wäre das Ihrer Meinung nach?
Also sind jetzt zwei verschiedene Aspekte. Sehr zufrieden mit der Innovationspolitik. Sagen wir es ein bisschen zurückhaltender. Ich bin sehr zufrieden mit der Ambition, die im letzten Jahr eben zu Papier gebracht wurde durch eben diese Hightech-Agenda Deutschland. Da stehen viele sehr gute Dinge drin, dass man sich fokussieren soll auf Schlüsseltechnologien, die einen großen Hebel entwickeln können für Deutschland, für die deutsche Wirtschaft, dass man Roadmaps entwickeln soll, um eben zielorientiert an Dingen voranzugehen, um dann zu sagen, ich bin auf meinem Weg, eine Vision zu erfüllen, gut unterwegs. All das steht aus meiner Sicht richtig da drin und ist extrem begrüßenswert.
Fehlen denn auch Themen in der Hightech-Agenda?
Selbstverständlich sind dann Themen dabei, wo man denkt, oder es fehlen Themen, wo man denkt, ach, das wären eigentlich auch nochmal ganz wichtige Themen, um den Standort Deutschland voranzubringen. Allen voran natürlich sowas wie Produktion. Als Technikakademie sind wir natürlich ganz stark daran interessiert zu schauen, was zeichnet den Standort Deutschland aus. Und das ist natürlich nicht nur Automobilindustrie, also generell, wie machen wir Produktion? Und da müssen wir natürlich drauf schauen, wie können wir wettbewerbsfähig weiterhin hier im Land produzieren. Was sind da für Mechanismen? Welche Materialien brauchen wir? Das sind so Themen, da sind Beispiele, wo ich sage, das müsste man auch noch mal ein bisschen breiter sehen.
Sie haben gesagt, Sie schätzen die Fokussierung auf Schlüsseltechnologien, die einen großen Hebel entwickeln können für die deutsche Wirtschaft. Welche sind das denn konkret?
Nicht überraschend KI, also die künstliche Intelligenz natürlich. Es ist aber auch nicht überraschend, dass es sowas wie Mikroelektronik ist, weil wir in der Technologie überall, ich meine, das hat man ja als interessierter Zuhörer immer wieder mitbekommen, wenn die Chips nicht da sind, wenn da Lieferengpässe sind oder Embargos oder sonst irgendwas, dann funktioniert nichts mehr, weil die ja in allem drin stecken heutzutage. Und das ist Mikroelektronik. Und da eben neue Ansätze zu entwickeln, damit wir auch wieder souveräner werden, diese Dinge voranzutreiben. Aber auch Biotechnologie, also welche im weitesten Sinne Gesundheit, Medizin, aber dafür halt die technologischen Grundlagen, aber natürlich auch Quantencomputing. Das wird ja als neuer Hype schon seit einiger Zeit vorangetrieben. Und da hat eben Deutschland durchaus ganz gute Karten, weil wir da relativ weit vorangeschritten sind. Aber auch eben, wie sieht es denn aus mit Energiesystemen der Zukunft? Haben wir da schon die richtigen Technologieansätze, um ganz neue Energie? Energie wird das Thema schlechthin sein. Und wie können wir da uns aufstellen, dass wir das auch bezahlbar machen, natürlich auch ressourcenschonend, erneuerbare Energien, Batterietechnologien. Das sind alles so Themen, wo eben ein Fokus drauf liegen wird in der Hightech-Agenda. Und das ist auch richtig und gut so.
Eigentlich passt es jetzt super gut, dass wir zum Strategiekreis wechseln. Trotzdem würde ich noch kurz die Frage einschieben zum Global Innovation Index, weil da geht es eben auch um Maßnahmen, weil Sie eben auch gesagt haben, da muss man Dinge anschieben, eben zum Beispiel, wenn Sie sagen, in der Produktion und so weiter. Deutschland ist im Global Innovation Index 2025 etwas zurückgefallen von Platz 9 auf 11. Es hat immer noch gute Karten im Bereich Technologien, auch in der Wissenschaft gut abgeschnitten. Der Knackpunkt war beim Thema Digitalisierung und neuen Geschäftsmodellen bzw. Gründungskultur. Hätten Sie Ideen für konkrete Maßnahmen, vielleicht speziell in puncto Digitalisierung, wie die Bundesregierung es schaffen könnte, da wieder aufzuschließen oder sich darum verstärkt zu kümmern?
Könnte ich einen ganzen Blumenstrauß an potenziellen Maßnahmen nennen. Also wenn man jetzt zum Beispiel in der Digitalisierung, da geht es ja ganz stark, das hat natürlich viel mit KI auch zu tun. KI lebt von Daten. Alles lebt von Daten. Wir brauchen Informationen, wir müssen auf einer Grundlage agieren, daraus dann Erkenntnisse ableiten, Handlungsoptionen, daraus Assistenzsysteme entwickeln. Daten, Daten, Daten. Die Daten werden natürlich gehortet. Das, was im Internet so rumschwirrt, da gehen ja auch die großen Kraken dran. Aber der Zugang zu Daten, wie kontrollieren wir den, wie eröffnen wir den, das ist ein ganz wichtiges Instrument, weil ich denke, und das ist, da bin ich ja nicht die Einzige, die sagt, in Deutschland können wir sehr wohl noch einen großen Schritt nach vorne bei KI machen, wenn wir uns auf industrielle KI fokussieren. Da sind wir wieder bei der Produktion. Das sind Daten, die sind nicht abgreifbar übers Internet von den ganzen Kraken, die ihre Modelle antrainieren und so weiter. Aber dann eben solche Automatisierungsanlagen zu nutzen, autonome Systeme damit auch zu speisen, das wäre ein ganz riesiger Wirtschaftszweig, der davon profitieren könnte, wenn wir diese Daten qualitativ aufbereitet zugänglich machen für die wir es zugänglich haben wollen. Und andere nicht. Also das wäre so ein kleiner Bereich, Datenzugang, aber kontrollierbar und so weiter. Ganz andere Themen, wo ich sehe, wo der Schub eigentlich auch nochmal ganz stark unterstützt werden könnte, wäre tatsächlich, sagen wir mal, durchaus ein Hackebeilchen an unser Innovationssystem und seinen ganzen starren Strukturen zu legen.
Sie meinen bürokratische Hürden?
Ja, Bürokratie sagen ja sowieso jeder. Föderalismus sind diese ganzen Zuständigkeits-Hickhacks, das ist natürlich auch fürchterlich. Aber ich denke einfach, wenn Sie mal schauen, das BMFTA, das Forschungsministerium, das fördert nach gewissen Instrumenten. Da gibt es immer so 3-Jahres-Förderprogramme, dann macht man das halt so. Und ja, wenn man dann fertig geforscht hat, übertreibe jetzt ein bisschen negativ, aber erstens braucht es sehr lange, es ist eine Ausschreibung, dann wird eingereicht, dann wird evaluiert und dann wird da 3 Jahre drüber geforscht und am Ende hat man etwas erreicht, was einen sogenannten technischen Readiness Level 4 hat. Das ist eben, also es gibt so verschiedene Level, das ist eben vorwettbewerbliche Forschung, die da gefördert wird und dann kann man natürlich nicht erwarten, dass da ein Produkt rausfällt, was gleich einsetzbar ist.
Was bedeutet das?
Also erstens hat man eine gewisse lange Zeit, bis irgendwas passiert. Und dann nochmal eigentlich eine ewig lange Zeit, bis aus dieser Idee, sind wir beim Transfer, etwas wird, was wirklich in der Wirtschaft ankommt. Das ist viel zu lang. Und das meine ich mit dem ganzen Innovationssystem, Förderinstrumente zu schaffen, die hier viel agiler agieren, die viel schneller Dinge aufsetzen, auch mal abbrechen nach einem Jahr, also schneller evaluieren, früher die Industrie, die Wirtschaft einbindet, dass sie dann den Transfer gleich mit begleiten und das auch attraktiv zu machen für die Wissenschaftler.
Wie könnte das aussehen?
Ja, die sind natürlich eigentlich so ganz vielleicht zufrieden. Wir können in Ruhe vor uns hinforschen, ein bisschen publizieren. Wunderbar, weil, und da komme ich wieder auf das Innovationssystem, auch das honoriert. Wenn Sie akademisch in der Leiter nach oben wollen, zählt nur gute Publikation. Ja. Was anderes ist eigentlich überhaupt da nicht in dieser Skala. Deshalb, das gesamte Innovationsökosystem muss sich einen Ruck geben und auch mal andere Transferpfade, auch mal so Auszeiten zulassen. Und dass man eben mal auch ein Startup gemacht hat, rausgegangen ist, mal Dinge begleitet hat, dann aber auch wieder zurückgehen kann in die akademische Landschaft. All das, diese ganzen Flexibilisierungen, die braucht es dringend. In den USA ist es Standard. Da redet man da so gar nicht drüber, das macht man halt. Aber hier ist alles sehr getaktet.
Frau Eckert, lassen Sie uns zu Ihrem Aufgabenfeld der Politikberatung kommen und zum Strategiekreis für Technologie und Innovation, der die aktuelle Bundesregierung berät und von AKTech koordiniert wird. Wenn Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit Politikern zusammenkommen, wo liegt da eigentlich die größte Hürde?
Bei diesem Konstrukt ist es ja noch schlimmer, weil da Wissenschaft, Wirtschaft und Politik natürlich zusammen ist und ein gemeinsames Verständnis, was notwendig ist und mit welcher Priorität dann erreichen soll. Und das ist ja genau das Ziel. Ja, das Wissen oder das Verständnis für die realen Probleme einerseits im wirtschaftlichen Arbeiten, andererseits, was sind die spannenden Fragen? Die Politik neigt ja dazu, in Legislaturperioden zu denken. Und das ist nicht unbedingt ein Zeithorizont von Forschung. Denn Forschung hat ja häufig und muss es ja auch einen längeren Atem, einen längeren Anlaufweg haben. Grundlagenforschung sowieso, da sprechen wir von 10 Jahren, von 40 Jahren Vorlauf. Wenn ich jetzt an Fusionskraftwerksentwicklung denke, da sprechen wir von 30, 40 Jahren. Das sind natürlich ganz andere Größenordnungen als ein Politiker, der jetzt schon wieder an seine nächste Wiederwahl denkt. Oder dann kommen wir in die Länderparlamente rein, die permanent irgendwie. Das sind halt diese Dinge, die es alles ein bisschen schwieriger machen, zu sagen, wir wollen gerne etwas schnelle Erfolge, Dinge vorweisen können von der Politikseite, zeigen, dass wir Hebel an der richtigen Stelle ansetzen, die relativ schnell auch eine Wirkung zeigen, relativ schnell in meiner Legislatur, damit ich wieder... So.
Wenn wir zurückblicken auf das Vorgängerprojekt des Strategiekreises, den Zukunftsrat unter Kanzler Scholz, den AKTech auch organisiert hat, gibt es ein konkretes Beispiel, wo Sie heute sagen, das haben wir gemeinsam wirklich gut hinbekommen?
Ganz ehrlich, das ist nicht veröffentlicht, das sind ja viele Dinge gar nicht veröffentlicht worden, aber das, was nachher in die HTA eingeflossen ist, das ist ganz viel, also in die HTA-Agenda, das ist ganz viel in dem Zukunftsrat vordiskutiert worden. Oder auch Themen Robotikproduktion, dass man da eben ganz stark einen Schwerpunkt drauf setzen sollte, weil das eben, also Robotik eben natürlich auch nicht nur Produktion, sondern Automatismen, autonome Systeme schaffen. Aber auch anzuschieben, dass das Thema Sicherheit, Verteidigung, das ist ein Riesenthema und auch das wurde diskutiert und gesagt, wir dürfen das nicht ausblenden, wir müssen das ganzheitlich in die Betrachtung mit hineinnehmen. Also von daher, aber dieser Fokus, das will ich nochmal sagen, dieser Empfehlung, sich zu fokussieren auf wirkliche Hebelschlüsseltechnologien, die an sich eben schon wichtig sind zu beherrschen, wenn man das kann, ist man weniger abhängig, aber die eben dann, wenn man es beherrscht, auch in viele Branchen ausstrahlen und dort einen Hebel entwickeln. Und das ist auch ganz stark eine eine Entwicklung daraus. Und noch viel früher, es gab es ja schon unter Kanzlerin Merkel, da wurde dann solche Themen wie Industrie 4.0, also ganz neue Ansätze, Mobilität der Zukunft, wurde da eigentlich schon vorgedacht. Energiesysteme der Zukunft wurden dort schon angestoßen, weil man sich da schon ganz stark damit beschäftigt, was sind eigentlich auch alternative Architekturen für Energiesysteme.
Es wurden und werden also nachhaltig Dinge angestoßen, die auch tatsächlich in die Umsetzung kommen.
In diesen Beratungsgremien ist es eben einfach, dass es die gibt, ist schon per se super gut, weil da nämlich die verschiedenen Referate auch zusammensitzen. Das ist jetzt kein BMFTA-Beratungsgremium, kein Wirtschaftsministeriumsberatungsgremium. Es ist das oberste Beratungsgremium für den Bundeskanzler, fürs Kabinett. Und da sitzen eben auch verschiedene Kabinettsmitglieder. Und das ist halt auch so eine Krux. Sie haben ja vorhin eigentlich auch nach dem Sand im Getriebe gefragt. Das ist ja nicht nur die Föderalisten, die da was machen, was sie wollen, sondern das ist ja auch dieses Referat-Silo-Denken oder Ressort. Nicht Referat, Referat ist ja noch Ressort. Die verschiedenen Ministerien müssen an vielen Stellen viel stärker zusammenarbeiten. Und das ist natürlich auch ein Anspruch von Akademienarbeit, dies mit zu unterstützen, dort Plattformen aufzubauen, dort Möglichkeiten des Austausches, des sich besser verstehen, sagen wir es mal vorsichtig, zu eröffnen, damit die Dinge zusammen nach vorne gehen.
Ein Thema aus dem Zukunftsrat ist die Verteidigungsfähigkeit. Wird das in den Strategiekreis übernommen?
Vielleicht nur ganz kurz von der Organisationsstruktur dieses neuen Kreises. Es ist ja deutlich kleiner als die früheren Kreise, was die Beteiligten aus Wirtschaft und Wissenschaft anbelangt. Sehr viel schlagkräftiger dadurch vielleicht auch. Und die haben sich eben aufgeteilt in Arbeitsgruppen, um gewisse Themenschwerpunkte zu bearbeiten. Verteidigung ist eben ein Bereich, KI natürlich auch nochmal wieder ein Bereich, sodass man da eben guckt, wie kann man da ganz gezielte Vorschläge nochmal gemeinsam erarbeiten.
Zu Ihren Forschungsschwerpunkten zählt die Informationssicherheit. Wie hängen denn digitale Souveränität und moderne Verteidigung zusammen? Und sind wir auf Angriffe auf kritische Infrastrukturen vorbereitet?
Also das ist natürlich allumfassend die Frage. Wir sind in der Gänze selbstverständlich nicht vorbereitet. Wir haben ja auch Blackout in Berlin, dies und das und jenes gehabt. Schützen kann man diese komplexen Infrastrukturen, Energieversorgung, Schiene, sonst was, natürlich nicht in Gänze. Wir können die ja nicht alle abschotten. Ne? Das muss ja frei zugänglich sein. Dies alles gehört zum Kritis-Bereich. Kritis ist geregeltes, das sind geregelte Unternehmen, die eben Auflagen haben, Vorsorge zu treffen, was Sicherheit anbelangt, was Notfallvorsorge anbelangt, Notfallplanung anbelangt, die Sicherheitsmaßnahmen nach bestem Stand des Wissens auch einzusetzen. Und die großen Firmen machen das natürlich auch, die dort, oder Energieversorger, wer auch immer, die darunter fallen. Aber das ist das eine. Aber wir können natürlich nicht alles abschotten und schützen. Deshalb braucht man eigentlich viel mehr auch Fragen der Resilienz. Also bin ich in der Lage, Angriffe, die werden einfach da sein und es wird was stattfinden. Ich kann das nicht ausschließen, aber bin ich in der Lage, trotzdem die Basisdinge anzubieten, aufrechtzuerhalten, sagen wir mal Stromversorgung, sagen wir mal Kommunikationsversorgung, wenn irgendwas großflächig ausfällt, kann ich Gesundheitsversorgung, Krankenhausbetrieb in einem gewissen, also es sind alles kritische Infrastrukturen. Das bedeutet natürlich, dass ich A, Redundanz habe, also gewisse Ausweichmöglichkeiten. Das kostet wieder, ne? Wenn ich etwas mehrfach vorhalte, wenn ich Kommunikationsmöglichkeiten mehrfach auslege, kostet halt. Oder mir doch mehr Krankenhäuser, Energieversorgungsstadtwerke leiste als einen großen. Aber dann habe ich halt die Möglichkeit, was umzuschalten, wenn was nicht mehr funktioniert, dass ich eben noch immer ausweichen kann und sage, okay, da habe ich halt so eine Rückfallposition, schalte ich vielleicht alle möglichen mobilen Heizkraftwerke bei den Häusern auf einmal zusammen und habe dann für eine gewisse Zeit was. Solche Alternativszenarien, die Resilienz verheißen, weiterzuentwickeln, da sind wir noch nicht gut genug. Also das müssen wir noch viel stärker machen.
Heißt das, Resilienz wird in Ihrer Forschung zu Cybersicherheit gezielt mit Verteidigungsfähigkeit verknüpft?
Also bei der Cybersicherheit ist das natürlich auch total das Thema. Da weiß man schon ewig, dass man es natürlich nicht hundertprozentig sicher hinbekommt. Es gibt da so einen Spruch, wenn du ein System, so ein digitales System 100% sicher haben möchtest, verbuddel das 10 Meter in der Erde, kappe jegliche Verbindung an die Außenwelt, aber dann ist es nutzlos. Und sobald man es eben nutzen möchte, wird man es irgendwie nicht 100% abschotten können. Deshalb braucht man Möglichkeiten, resilient dann eben auch, kann ich die Auswirkungen eingrenzen? Kann ich so bauen, dass wenn was passiert, dann doch irgendwann mal Schluss ist mit Dominoeffekten, was da passiert? Kann ich eben so schnell auch wieder zurückfahren, sagen, okay, da ist jetzt ein Bereich betroffen, den schalte ich einfach ab und dann wird das nicht weiter schwappen, sondern ich kann mich dann konzentrieren auf den Bereich und dann so nach und nach woanders diesen abgeschalteten Bereich wieder hochfahren. Aber da muss ich ja Vorbereitungen treffen. Das muss ich ja architektonisch, ich denke in so Architektur, tun, muss ich ja vorher überlegen, ja, was könnte das denn sein? Muss ich da vielleicht was schon hingebaut haben, jetzt mal auch physisch, ein Rechenzentrum oder was auch immer, damit ich dieses Umschalten, dieses Resiliente dann auch hinbekomme. In der Cybersicherheit denkt man schon länger in solchen Kategorien, in manchen Bereichen der kritischen Infrastrukturen auch, aber da kommt natürlich immer das Kostenargument.
Okay, ich verstehe.
Aber um jetzt auch nochmal den Weg auch hin zu Defense oder auf den ganzen Space-Bereich ist natürlich, kriegt man ja mit, wer beherrscht denn Space eigentlich demnächst? Und wie abhängig wären wir denn davon, wenn wir da nicht selber aktiv sein werden? Wir haben es ein bisschen gesehen in der Ukraine, als Elon Musk damals der Ukraine die Informationen abgesperrt hat, dann waren die auf einmal sehr verletzlich militärisch und weil die ganze Intelligence dann nicht mehr da war, wo passieren welche Truppenbewegungen, dies und das. Das ist so ein bisschen militärisch. Aber die Satellitenkommunikation ist so ein wichtiges Element, das weiß man manchmal gar nicht. Und wenn wir das allen anderen Ländern überlassen und nicht selber auch was tun. Das ist etwas, was nicht ganz so in der HTA drin steht.
In der Technologieentwicklung hängen Resilienz und Verteidigungsfähigkeit eng mit Dual Use zusammen, also mit Technologien, die sowohl zivil als auch militärisch nutzbar sind. Wie definieren Sie denn den Begriff im Kontext der heutigen Technologiewelt?
Also ich bin ja davon überzeugt, dass das ein unsinniger Begriffsmonster ist. Das liegt natürlich daran, ich bin Informatikerin und das, was wir in der Informatik machen, war sozusagen schon immer Dual Use, weil eine Software, die zur Kommunikation beispielsweise von einfach ganz normalen Zivilbevölkerung dient, kann selbstverständlich auch zur Kommunikation bei Soldaten im Gefechtsstand, warum denn nicht, verwendet werden. Was ist denn da jetzt der Unterschied? IT ist IT und ein Messer kann genau, ne, das ist immer der Klassiker, das Messer kann natürlich zum Schneiden der Gurke verwendet werden, aber ich kann sie damit auch durchbohren. Ist auch ein Dual Use. Einmal als Waffe und einmal als Werkzeug. Und deshalb dieses Dual Use würde ich eigentlich jetzt immer, gerade durch die ganze Entwicklung, die wir jetzt gerade durchmachen, auch kulturell, wenn man das einfach mal ganz klar sagt. Vor 10 Jahren hätte ich vielleicht nochmal anders drüber gesprochen. Ich denke, dass das Thema Dual Use ein bisschen anders betrachtet werden muss, im Sinne, wir sollten eigentlich von Anfang an als Forschende uns auch überlegen oder auch Wirtschaft, das, was ich jetzt hier entwickle, wohin ich meine Gedanken reingebe, könnte das auch für die Verteidigungsfähigkeit nützlich sein? Und dann muss ich gegebenenfalls andere Designentscheidungen treffen. Das könnte ja so sein, dass das eben etwas ist, wo ich mir eben beim Entwickeln schon klar sein sollte, könnte es sein, dass es andere Zulassungsprozesse durchlaufen muss, weil es, ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, wenn ich etwas entwickle, was ich gar nicht mehr auf dem Schreibtisch dann immer direkt kontrollieren und auswechseln, kann ich mal schnell eine Batterie auswechseln oder dies oder das. Wenn das aber irgendwo im Weltraum dann rumschwirrt oder irgendwo im Gefechtsfeld und ich habe da gar keinen Zugang mehr zu, dann muss ich mir ja überlegen, ja, was ist denn, wenn die Energie alle ist? Muss ich vielleicht andere Energieversorgungssysteme für so eine Komponente gleich mitdenken? Nur so als Beispiel, sodass ich denke, dass man da auch von der Wissenschaft her nochmal ganz anders drauf gucken. Nicht alles wird so unterschiedliche Designs brauchen. Manche können ja auch direkt verwendet werden. Und von daher denke ich, dass wir oft gucken müssen, brauche ich neue Designs, neue Entwicklungsmethoden, die das unterstützen, also Dual Use by Design sozusagen. Dann, was muss ich als Wissenschaftler mir eigentlich für Gedanken machen? Muss ich als Wissenschaftler auch umdenken, wenn ich jetzt einfach auch einen Beitrag vielleicht auch wirklich explizit leisten möchte für die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes? Was bedeutet das für mein Forschungsleben eigentlich?
Also das dürfte für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Neuland sein.
Und das ist auch etwas, was wir ja gerade sehr heftig in der Diskussion sehen. Forschungsfreiheit und so weiter. Ne? Das ist ja eine Riesenerrungenschaft, die wir haben. Es ist ja toll, dass wir Freiheit der Forschung, Freiheit der Lehre haben. Das ist toll. Aber was bedeutet das in dem Zusammenhang? Defense-Forschung. Es gibt viele Dinge, die sind einfach eingestuft, nennt man das, unter Geheim und so. Da kann man nicht einfach publizieren, wie wir es als Wissenschaftler natürlich wollen. Wir wollen ja den Menschen erzählen, was wir Tolles uns ausgedacht haben. Und um uns zu schützen, um unsere Verteidigungsfähigkeit zu erhöhen, ist das ja vielleicht nicht immer der richtige Weg. Und dazwischen auch mal eine Abwägung zu treffen, auch mal bereit zu sein, vielleicht in Umgebungen zu arbeiten, die eben nicht diese Offenheit des normalen akademischen Austausches sind. Vielleicht muss es auch dann sein, dass man sagt, okay, das kann man und will man nicht von jedem Wissenschaftler erwarten. Vielleicht müssen wir auch eher so Zentren schaffen, wo das besser passiert, wo dann alle, die da arbeiten, eben schon wissen, das ist dafür da und da gibt es Regeln und das ist ein fein mit uns. Sowas machen ja auch Länder, dass sie solche Zentren schaffen.
Da sprechen Sie ein zentrales Dilemma an, also Forschungsfreiheit und Innovationskraft auf der einen Seite und die Sorge vor Missbrauch auf der anderen. Gerade bei Dual Use, besonders im wissenschaftlichen Bereich, wird klar, hier braucht es strukturelle Veränderungen.
Genau, also es ist ja auch diese ganze Zivilklausel-Diskussion kommt ja auch noch aus diesen ganzen Zeiten, dass eben manche Universitäten eben die Auflage gemacht haben, Forschung nur für zivile Themen und eben keine Zusammenarbeit im Defense-Bereich oder gar Rüstungs-, die eben aktive Dinge vorantreiben. Jetzt, ich bin ja nun auch Professorin an der TU München und mein Präsident an der TU München, der Thomas Hoffmann, hat ja ein ganz starkes, klares Statement abgelegt. Ich weiß nicht, ob Sie es im Spiegel gelesen hatten vor einiger Zeit.
Wie lautete das?
Also da hat er sich ja extrem klar positioniert. Es gab hier noch nie eine Zivilklausel, aber eben ganz im Gegenteil, dass es eben auch ein Auftrag einer Universität ist, das zu tun, was man helfend und unterstützend tun kann, seine klugen Köpfe dazu zu animieren, dort Beiträge zu leisten. Und das geht ja in verschiedenen Bereichen. Wir können ja Materialforschung machen, die eben auch dann dem Defense zugutekommt. Wir können im medizinischen Bereich Technologien entwickeln, die einfach die Menschen unterstützen oder die Verletzten. Also es gibt ja ganz, man muss ja nicht immer in Panzer- und Drohnen-Kategorie denken oder womöglich noch schlimmeren biologischen oder chemischen Kampfstoffen. Das sind ja gar nicht die Themen, sondern die gesamte Infrastruktur. Was können wir als Forschende machen, um hier unsere Verteidigungsfähigkeit zu unterstützen? Logistikthemen, riesiges Thema. Wie stellen wir uns denn auf? Was sind denn vielleicht auch resiliente Dinge, um eben nicht mit irgendwas einfach auszutricksen. Und das sind so Sachen, da sind wir wieder beim Dual Use. Was ist da Dual Use? Wenn ich einfach vielleicht ganz supraleichtes Material entwickle, dann braucht es das die Konsumgesellschaft auch. Aber dann braucht es das vielleicht auch, wenn ich was in die Höhe schießen möchte oder nicht brennbar oder gut wieder zerlegbar oder sich so zerstört, dass der Angreifer aus dem Material nichts rückschlüsse, weil so wieder IP drinsteckt. Also alles Mögliche, da denkt man manchmal gar nicht so schnell dran.
Ja, stimmt. Klassischerweise kommen einem erstmal so Sachen wie Atomtechnologie oder Chemiewaffen in den Sinn.
Da hat man halt nur diese Stereotypen-Sachen vor Augen. Oder eben Robotik, autonome Systeme. Wir denken natürlich als Industriestandort an unsere Produktionsanlagen, wenn Sie schon mal beim Automobilisten waren, was da für Fertigungslinien sind. Aber autonome Roboter, wenn Sie sich vorstellen, Sie müssen keinen Soldaten mehr vorschicken, einen Schützengraben auszuschaufeln im Fegefeuer, sondern dann sind da halt humanoide Roboter, die da irgendwas machen und diese Dinge tun. tun, könnte ja auch ein wichtiger Beitrag sein. Aber natürlich kann ein humanoider Roboter auch gegebenenfalls in der Pflege eingesetzt werden, je nachdem. Dual use auf allen Ebenen. Und deshalb macht es für mich diese Trennung. Da würde ich dann da an der Stelle wieder fragen, ja, okay, wenn er pflegend eingesetzt wird, habe ich vielleicht andere Kontexte, die muss ich dann beim Feintunen, sagen wir mal, dieses Roboters vielleicht beachten. Er braucht eine andere Schnittstelle. Wie interagiert jetzt jemand mit dem, als wenn ich den da irgendwo ins Feld schicke und der muss da unter schlimmsten Rahmenbedingungen, der muss da viel knorziger und widerstandsfähiger sein. Ja, also ein bisschen bei Designs und so, aber die Steuerung, wie kriege ich das eigentlich autonom in den Griff, dass die jeweils genau das so machen, wie sie es machen sollen. Das ist so eine Kernkompetenz, die kann ich da einpflanzen, kann ich dort einpflanzen.
Sie hatten vorhin schon mal von anderen Ländern gesprochen. Haben Sie Beispiele parat, wo Sie sagen, das sind Ansätze für eine verantwortungsvolle Steuerung?
Was es natürlich gibt an guten Beispielen, ist dieses Zusammenführen, also Wissenschaft und eher in die Fans hinein, dass man oder auch die Startup-Szene und so weiter da gut und Wirtschaft zusammenzubringen. Das machen ja Länder wie USA schon ewig mit dem DARPA und sonst was. Also wir haben natürlich da Programme, die das schon immer als Homeland Security, all das gemacht. Israel hat das schon immer gemacht, gesagt, unsere Verteidigungsfähigkeit steht ganz oben. Da muss die Wissenschaft zuarbeiten, mitarbeiten. Hat aber eben nicht unbedingt dann diese Freiheitsgrade eröffnet, die Sie da gerade nochmal auch genannt haben. Japan ist mal eine Zeit lang vorangeschritten und hat versucht, das zu tun, geht aber gerade auch wieder eher in so eine Richtung zu sagen, na, wir können eben der Wissenschaft dann doch nicht jegliche Freiheiten lassen, wenn wir das stärker für die Fans machen.
Haben Sie weitere Beispiele?
Gerade an der ETH Zürich, Schweden war, glaube ich, ist auch so ein. Also sie haben solche Zentren halt gemacht, wo gesagt wurde, die sind jetzt extra dafür aufgesetzt, um eben sehr intensiv Wissenschaft und Defense-Verteidigungsforschung zusammenzubringen. Die werden da auch gefördert und dann hat man aber ein gewisses Reglement, an dem man sich orientieren sollte. Und wir sehen hier jetzt auch schon erste Pflänzchen in Deutschland, hier vor der Tür, Erding.
Um was geht es da genau?
Wir haben, weiß nicht, ob Sie das kennen, den ehemaligen Fliegerhorst draußen in Erding. Nee, da gab es eben einen Fliegerhorst. Der wurde dann zugemacht vor einiger Zeit. Und jetzt hat aber eben im letzten Jahr hat dann das Verteidigungsministerium gesagt, da wollen wir ein Innovationszentrum hinbauen auf das halt ein entsprechendes Gelände. Ne? Das ist ein bisschen außerhalb. Bisschen hinterm Zaun so, ne? Wo man halt auch Verteidigungsforschung stärker machen kann. Und da haben sie eben jetzt die Eröffnung war auf Anfang Februar, wurde es von Pistorius, Söder und Co. groß eröffnet. So ein Innovationszentrum, Technische Universität München, andere Einrichtungen, DLR, Deutsches Luft- und Raumfahrt, sind damit an Bord, um da eben genau die Dinge zusammen voranzubringen. Zusätzlich macht die Staatskanzlei, also die Bayerische Landesregierung, Aktivitäten, ein Defense Lab Erding.
Das heißt, Sie sind zuversichtlich, was unser Potenzial in puncto Verteidigungsforschung bzw. Verteidigungsfähigkeit in Deutschland angeht?
Ich bin Grund auf zuversichtlich.
Das ist auch das, was ich mitnehme. Das finde ich auch sehr gut. Speziell also, bei diesen Themen. Ja.
Also natürlich bin ich nicht naiv. Das nicht. Man darf Zuversicht nicht mit Naivität gleichsetzen. Mir ist sehr wohl bekannt, dass da viele, viele Probleme und Herausforderungen sind. Aber wir wollen ja die Zukunft gestalten. Und wie soll ich denn eine Zukunft gestalten, die ich denke, die ist nur ein schwarzes Loch? Das ist nicht mein Ansatz. Auf Ihre Frage, das ist schwierig. Ich habe ja keine Einblicke in die militärischen Forschung. Und wenn ich sie hätte, dürfte ich sie Ihnen auch nicht mitteilen. Ich kann ja nur so etwas, Sie wollen zwar Konkretes haben, aber ich denke, wenn Sie so schauen, Satellitenkommunikation, all das, was auch im Weltraum und so passiert, denke, das ist etwas, gut, SpaceX kennen wir ja nur alle, ist ja was Kommerzielles. Aber das sind schon Dinge, wo ich auch denke, da müssen wir noch stärker rein, diese ganzen auch kleine Satelliten, unterschiedliche Trägergeschichten machen, das auch viel stärker nutzen, um unsere Erdbeobachtung auch für zivile Nutzung noch viel stärker zu erschließen, um mit den ganzen Wetterkapriolen vielleicht auch insofern besser umzugehen, dass wir da besser vorbereitet sind bis hin. Das weiß ich natürlich nicht, was da militärisch gemacht wird, aber kann ich überhaupt auch durch Forschung diese ganzen Auswirkungen viel besser einfangen? Autonome Systeme habe ich schon genannt. Ich denke, dass da ganz viel Potenzial in Deutschland ist, weil wir da einfach gut drin sind.
Das ist doch ein gutes Schlusswort, Frau Eckert. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für den Gesprächsleitfaden. Sie haben das super durchgezogen. Ich habe nicht gedacht, dass wir das alles ansprechen werden.
Vielen Dank auch Ihnen und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.